Die Demokratie ist in der Krise. Das liest oder hört man gerade relativ oft. Regierungen, die Probleme nicht in den Griff bekommen, Wahlergebnisse, die niemand erwartet hat, Politiker, die mit Verachtung für Institutionen punkten, ein wachsendes Gefühl, dass irgendwas kippt, aber niemand genau weiß, wohin.
Was wäre, wenn das alles schon mal jemand beschrieben hätte? Vor gut 2200 Jahren in einer Welt ohne Wahlen im modernen Sinne, ohne Parteien, ohne soziale Medien, aber mit einem klaren Blick auf das, was politische Systeme zum Scheitern bringt. Sein Name war Polybios. Er hatte eine Theorie, und zwar eine, die im ersten Moment überzeugend klingt und deswegen auch ziemlich beunruhigend. Heute geht es um den Kreislauf der Verfassungen.
Ich glaube, über die diversen Ereignisse der letzten Jahre brauchen wir gar nicht ausführlich zu sprechen. Also über die Ereignisse, die dafür gesorgt haben, dass der Eindruck von einer Krise der Demokratie in der westlichen Welt entstanden ist.
Ja, ich denke, das ist den meisten Leuten wahrscheinlich klar. Es gibt offenbar in Europa, den USA und auch weltweit in anderen demokratischen Staaten einen wachsenden Prozentsatz an Menschen, die das Vertrauen in etablierte demokratische Prozesse in Parteien und Personen verloren haben.
Auf der anderen Seite machen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft unserer demokratischen Systeme. Da werden Fragen diskutiert, an die man vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten gar nicht gedacht hätte. Kann unsere Demokratie untergehen? Wie kann man sie schützen? Warum wirken autoritäre Regime plötzlich auf so viele Menschen wieder attraktiv? Wir sind natürlich heute nicht hier, um dieses Thema in der Gegenwart ausführlich aufzurollen. Aber es gibt da jemanden, der sich schon vor über 2000 Jahren mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Herrschaftsformen aufkommen und wieder untergehen. Dieser Mann war Polybios, hatten wir ja eben schon mal gesagt. Und er hat ein Werk verfasst, das jetzt nicht unbedingt zu den bekanntesten der antiken Literatur zählt. Es trägt den schlichten Titel Historien, also in etwa Geschichte.
Fangen wir vielleicht mal so an, wer war denn dieser Polybios?
Eigentlich ist das eine ganz interessante Figur, beziehungsweise hat er eine interessante Lebensgeschichte. Geboren wurde er um 200 vor Christus und stammte aus einer wohlhabenden Familie in der griechischen Region Arkadien. Er geriet dann als Erwachsener im Jahr 167 vor Christus im dritten makedonischen Krieg in römische Gefangenschaft.
Da sind wir also in der Zeit, in der Rom schrittweise Griechenland eroberte.
Genau, und nach diesem sogenannten Dritten Makedonischen Krieg wurde eine größere Zahl griechischer Aristokraten nach Rom gebracht.
Als Kriegsgefangene?
Nee, also nicht so direkt. Also freiwillig sind die natürlich nicht mitgekommen, insofern waren das schon Gefangene. Aber es ging den Römern darum, die griechischen Eliten aus dem Spiel zu nehmen. In anderen Fällen hätte man die vielleicht einfach beseitigt, aber hier spielte vermutlich die Wertschätzung der griechischen Kultur gegenüber eine wichtige Rolle. Sie wurden also vergleichsweise privilegiert behandelt.
Ja, ich könnte mir auch ein eigennütziges Motiv vorstellen. Man holt Personen aus der griechischen Elite nach Italien, um deren Know-how abzugreifen.
Ja, da ist sicher auch was dran. Also diese Aristokraten wurden nämlich in Rom keine Sklaven, wie man das sonst eigentlich mit Kriegsgefangenen machte. Sie standen sozusagen unter Arrest und sie wurden gut behandelt. Ein bisschen bildlich könnte man sagen, es handelte sich um eine politische Internierung mit goldenen Handschellen. Für Polybios bedeutete das, er kam in die Familie der Scipionen. Die waren zu dieser Zeit politisch ziemlich einflussreich. Polybios wurde ein Lehrer und Erzieher für den jüngeren Scipio Aemilianus, mit dem er sein Leben lang eine Freundschaft pflegte. 16 Jahre später verfügte der römische Senat, dass die griechischen Aristokraten wieder in ihre Heimat zurückkehren dürften. Da stand Griechenland bereits mehr oder weniger fest unter römischem Einfluss. Polybios kehrte auch erst in seine Heimat zurück, schloss sich dann aber später seinem Freund Scipio wieder an, als der im Krieg gegen Karthago kämpfte. Was an diesem Ganzen vor allem für uns wichtig ist, Polybios erlebte hautnah den rasanten Aufstieg Roms von einer Regionalmacht in Italien zur Großmacht im Mittelmeerraum. Zu seinen Lebzeiten eroberten die Römer Griechenland und vernichteten ihre Widersacherin Karthago. Das hat ihn offenbar ziemlich beeindruckt, denn sein schriftstellerisches Lebenswerk war eine monumentale Geschichte Roms in 40 Büchern. Und das sind die Historien, in denen auch unser heutiges Thema vorkommt.
Von diesem Werk sind nur die ersten 5 Bücher und einige Teile aus den restlichen bis heute überliefert.
Genau, wir können uns also ein ganz gutes Bild davon machen, auch wenn der Großteil verloren ist. Die Kernfrage, die Polybios bei seinem Werk angetrieben hat, war: Wie konnte es Rom schaffen, innerhalb weniger Jahrzehnte zur Weltmacht aufzusteigen?
Das ist natürlich eine Frage, über die man auch heute noch lange und ausführlich sprechen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und einer der wichtigsten Gründe für den Aufstieg Roms war für Polybios das politische System. Und um das zu erklären, stellt er im 6. Buch seines Werkes den sogenannten Kreislauf der Verfassungen vor. Gemeint ist damit, dass sich bestimmte Verfassungen oder genauer sollte man sagen Herrschaftsformen wie die Monarchie oder die Demokratie gesetzmäßig abwechseln.
Vielleicht sollte man gleich mal vorweg sagen, diese Idee von einem Kreislauf stammt nicht von ihm. Wir finden sowas Ähnliches schon bei Aristoteles. Aber Polybios hat die These verfeinert und in eine gut verständliche Form gebracht.
Das klingt jetzt aber doch schon erstmal ein bisschen trocken.
Ja, ist es auch, aber mit dem trockenen Teil sind wir eigentlich relativ schnell durch, denn schwer zu verstehen ist das Ganze nicht. Es gibt nach Polybios 3 mögliche Formen von Herrschaft in einem Staat und auch jeweils ein Gegenstück, eine sogenannte entartete Variante dieser Herrschaftsform. Ich gehe erstmal kurz die 3 Grundformen durch, so würde ich das mal nennen. Da wäre also als erstes die Monarchie, also eine Einzelherrschaft. Da herrscht, wie der Name schon sagt, eine einzelne Person im Staat. Dann gibt es die Aristokratie, die Herrschaft der Besten. Hier herrscht also eine Gruppe oder gesellschaftliche Schicht über den Staat. Und zum Schluss kommt die Demokratie, die Herrschaft des Volkes.
Also diese Dreiteilung, die kennen wir ja auch heute noch. Wir benutzen die Begriffe vielleicht ein bisschen anders. Also heute würde man von Monarchie, Oligarchie und Demokratie sprechen. Also Oligarchie deswegen, weil der Begriff Herrschaft der Wenigen bedeutet und etwas neutraler ist als Aristokratie, also Herrschaft der Besten. Mit Aristokratie verbinden wir ja immer einen Adel. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Es geht ja nur darum, dass wenige herrschen.
Ja, genau. Man muss vielleicht generell über die Begriffe mal kurz sprechen. Auch beim Begriff Monarchie kommen uns ja direkt Bilder in den Kopf. Man denkt da an Könige. Aber der Begriff bedeutet zunächst mal nur Herrschaft eines Einzelnen. Das kann dann auch ein Diktator sein. Es ist aber für uns heute eher unüblich, Leute wie Hitler oder Saddam Hussein als Monarchen zu bezeichnen, obwohl das vom reinen Wortsinn her möglich wäre. Bei Aristokratie, hast du gerade schon gesagt, denken wir in erster Linie an einen Adel. Vom reinen Wortsinn her müsste das aber nicht so sein. Die in Anführungszeichen Herrschaft der Besten kann ja auch bedeuten, dass Personen herrschen, die aus welchen Gründen auch immer besondere Leistungen für den Staat oder die Gemeinschaft erbringen und deswegen als die Besten angesehen werden oder die einfach eine ganze Menge Geld haben und dieses dann für bestimmte wichtige Aufgaben im Staat oder in der Gesellschaft einsetzen. Und bei der Demokratie muss man etwas präziser sagen, dass der Begriff eigentlich nicht Herrschaft des Volkes bedeutet, sondern Herrschaft des Demos. Demos übersetzen wir zwar meistens mit Volk, aber unter diesem Wort verstand man in der Antike in der Regel nur männliche Vollbürger. Also Frauen, Sklavinnen und Sklaven oder Fremde waren da ausgeschlossen. Das würden wir jetzt heute nicht mehr als demokratisch verstehen.
Und diese Dreiteilung ist natürlich auch sehr schematisch, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wenn man auf die aktuelle politische Lage schaut, gibt es ja etliche Länder, bei denen man diskutiert, wo hört Demokratie auf und wo fängt eine Einzelherrschaft an.
Ja, und dann nimmst du auch schon einen Punkt vorweg, den wir nachher nochmal aufgreifen müssen, wenn wir Polybios Kreislauf der Verfassungen einordnen. Wir hatten also jetzt diese 3 Herrschaftsformen, Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Wie verbindet Polybios die jetzt zu einem Kreislauf?
Also er argumentiert, dass sich diese Formen der Herrschaft gesetzmäßig abwechseln bzw. ineinander übergehen. Er sagt übrigens, dass man nicht vorhersehen kann, wann das passiert. Also das Ganze bedeutet nicht, dass strikt nach so und so vielen Jahren ein Wechsel erfolgen muss. Aber für Polybios ist klar, dass die Monarchie irgendwann in eine Aristokratie und diese dann wiederum in eine Demokratie übergehen wird, bis dieser Kreislauf dann wieder von vorne beginnt.
Er beschreibt aber auch, wie es zu diesen Übergängen kommt.
Ja, und ich finde, an der Stelle wird es spannend. Also Polybios sagt, dass die Monarchie die natürliche Herrschaftsform war, die sich zu Beginn bei den Menschen entwickelt hat. Er sagt, diese Form habe sich natürlich entwickelt, weil irgendwer irgendwann die Führung übernehmen musste. Das funktioniert dann auch erstmal sehr gut, weil dieser erste Herrscher das Gemeinwohl im Blick hat und sich vor allem nicht äußerlich, also zum Beispiel über Statussymbole, über den Rest der Gesellschaft erhebt. Bei Polybios sind wir an der Stelle noch ganz am Anfang, also am Beginn der menschlichen Zivilisation. Deswegen erklärt er hier auch, dass die Menschen mit der Zeit Gesetze, Regeln sowie ethische und moralische Maßstäbe entwickeln. Und die gelten natürlich auch für ihre Anführer. Dass diese Anführer sich ebenfalls an diese Werte halten, ändert sich mit der Nachfolgegeneration oder einer der Nachfolgegenerationen. Diese Nachfolger finden, so beschreibt es Polybios, gewissermaßen ein gemachtes Bett vor. Die Herrschaft fällt ihnen in den Schoß. Sie haben nicht gelernt, dass sie andere von ihrer Herrschaft überzeugen müssen. Sie fangen an, besondere Kleidung zu tragen, besonderes Essen zu essen und Vorzugsbehandlungen einzufordern. Außerdem verlieren sie immer mehr das Gemeinwohl aus dem Blick und konzentrieren sich auf ihren eigenen Vorteil. Da die Menschen einen Werte- und Gesetzeskanon entwickelt haben, wird für die Gesellschaft immer offensichtlicher, wie ihre Herrscher gegen diesen Kanon verstoßen. Das ist dann eine negative Form der Monarchie und das nennt Polybios Tyrannis, also Tyrannenherrschaft.
Das ist ganz interessant, denn ein Tyrann ist in der griechischen Antike eigentlich ein Herrscher, der keine Legitimation für seine Herrschaft hat. Also jemand, der zum Beispiel einen König vom Thron stößt und sich selber zum Herrscher macht.
Genau, Polybios meint mit Tyrann also keinen illegitimen Herrscher, wobei man sagen könnte, ja in gewisser Weise dann wieder doch. Also ein König, der nur noch an seinen eigenen Vorteil denkt und sich auch rein äußerlich über seine Untertanen erhebt, der verliert den Rückhalt. Das ist ja auch eine Form von Verlust der Legitimation. Polybios legt das relativ ausführlich dar. Die Menschen folgten ursprünglich einem einzelnen Anführer, weil er sie mit seinem Vorhaben und Taten immer wieder überzeugen konnte, dass er ein guter Anführer oder eben ein Monarch ist. Das verlieren seine Nachfolger, denen diese Herrschaft vererbt wird, dann irgendwann aus dem Blick.
Also kommt es zu einer Revolte.
Genau. Oder neutraler zu einem Machtwechsel. In welcher Art auch immer. Die Macht wird nun geteilt und von einer Gruppe übernommen, die dann den Staat lenkt. Das ist dann die Aristokratie, also die Herrschaft der Besten. Aber auch da kommt es zu einer ähnlichen Entwicklung wie schon bei der Monarchie. Während die ersten Aristokraten unter dem Eindruck der gerade beendeten Tyrannis das Gemeinwohl fest im Blick haben und die anderen Gruppen der Gesellschaft respektieren, tun das ihre Nachfolger irgendwann nicht mehr. Die bereichern sich dann selbst und nutzen ihren Reichtum und ihre politische Machtstellung immer schamloser aus. Und diesen Zustand nennt Polybios dann Oligarchie. Es kommt wieder zu einem Wechsel und diesmal nimmt das Volk sein Schicksal selbst in die Hand. Das ist dann die Demokratie.
Das klingt bis hierhin auch nachvollziehbar.
Ja, das ist sicherlich jetzt stark vereinfacht, aber wir könnten jetzt etliche Beispiele aus der Geschichte bringen, zu denen Polybios Modell schon durchaus passt. Auch Monarchen, Diktatoren oder eben oligarchische Gruppen sind auf Rückhalt angewiesen. Was Polybios jetzt nicht so explizit erwähnt, ist natürlich Gewalt und Unterdrückung als Möglichkeit, die eigene Herrschaft abzusichern. Aber auch da gibt es etliche historische Beispiele, in denen das irgendwann nicht mehr funktioniert. Aus unserer heutigen Perspektive würde ich sagen, ja, vieles von dem, was Polybios sagt, finden wir in unserer eigenen Geschichte wieder. Aber die Demokratie als letzte Herrschaftsform gilt für viele Menschen heute als eine Art Endstufe und als beste Herrschaftsform, die es geben kann. Das sah Polybios anders. Für ihn war die Demokratie weder das Ende einer Entwicklungsreihe, noch hatte sie eine besondere Stellung innerhalb seines Systems. Und vor allem auch die Demokratie kann seiner Meinung nach entarten, genau wie die anderen beiden Herrschaftsformen auch.
Und genau da wird es etwas gespenstisch, finde ich. Nach dem Niedergang der Aristokratie zu einer Oligarchie nehmen die Menschen im Staat, wie Polybios es sagt, ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie haben die Monarchie probiert und die Aristokratie. In beiden Herrschaftsformen wurden sie enttäuscht, sodass sie nun nur noch sich selbst vertrauen. Auch hier gibt es für Polybios eine Verschiebung von der einen zur anderen Generation. Während die Älteren die negativen Folgen der Oligarchie noch erlebt haben, verblasst dieses Wissen in den Folgegenerationen. Die Menschen gewöhnen sich an ihre Gleichheit an Rechten und die Redefreiheit, sodass sie gar nicht mehr wirklich schätzen. Einige versuchen, eine Vormachtstellung in dieser Gesellschaft zu erlangen. Vor allem die Reichen, wie Polybios sagt. Da sie die Macht, die sie anstreben, nicht durch ihr Können erlangen können, setzen Sie das ein, wovon Sie viel haben, Ihr Vermögen. Damit versuchen Sie, die Massen für sich zu gewinnen und machen ihnen Versprechungen. Am Ende löst sich die Demokratie auf und geht in eine Art Anarchie über. Diese sogenannte entartete Form der Demokratie heißt bei ihm Ochlokratie, was oft mit Pöbelherrschaft übersetzt wird. Das Wort Pöbel ist da aber so ein bisschen unpassend, weil es sehr negativ klingt. Wir denken an Leute, die sich nicht benehmen können und ungebildet sind. Das griechische Wort Ochlos hat schon auch einen negativen Unterton, aber vielleicht nicht ganz so stark wie Pöbel. Daher wäre vielleicht eine etwas sperrige Übersetzung mit Herrschaft der undisziplinierten Masse ein bisschen passender für Ochlokratie. Denn das ist das, worauf Polybios da abzielt. Diese Masse ist undiszipliniert im Sinne von, sie hält sich nicht mehr an etablierte Regeln und Gesetze. Er spricht von Faustrecht. Damit meint er, dass auf einmal nur noch das Recht des Stärkeren gilt.
Das klingt tatsächlich ein bisschen wie das Playbook autoritärer Bewegungen und Parteien in der westlichen Welt. Menschen mit einem immensen Vermögen stützen politische Bewegungen oder kaufen sich gleich selbst in diese Bewegungen ein. Sie arbeiten mit den Mitteln des Populismus und machen ihren WählerInnen substanzlose Versprechungen. In den USA ist das Prinzip Flood the Zone with Shit nicht nur gut zu beobachten, sondern sogar nachgewiesenermaßen ein Teil von politischen Strategiepapieren der MAGA-Bewegung.
Also kurz gesagt, dass man so viel Blödsinn in die Weltöffentlichkeit hinausbläst, dass man irgendwann nicht mehr zwischen wahr und falsch oder Realität und Satire unterscheiden kann.
Genau. Das Ziel ist es, Chaos zu stiften, was am Ende zu einer gewissen Anarchie führt, in der sich eine Person als neuer Anführer profilieren kann.
Polybios geht jetzt nicht im Detail darauf ein, das heißt, er spricht nicht genauer über populistische Strategien, die da zum Einsatz kommen, aber er analysiert schon sehr klar, dass vor allem die übermäßige Konzentration von Vermögen eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass eine Demokratie in schwieriges Fahrwasser gerät und dass es dabei um Selbstbereicherung geht. Das sehen wir ebenfalls sehr deutlich in den USA, wo Trump seine Familie und seine engen Vertrauten massiv von Steuererleichterungen, Regierungsaufträgen und Insiderhandel profitieren. Das haben wir auch in Ungarn unter Orbán gesehen und in Ansätzen sehen wir das auch hier in Deutschland, wo es dieses Jahr ja zahlreiche Skandale um die Beschäftigung von Freunden und Familienangehörigen in diversen AfD-Fraktionen in Deutschland gab. Auch die Wahlprogramme der AfD zeigen sehr deutlich, dass Wohlhabende und Spitzenverdiener am allermeisten profitieren würden, wenn die Vorhaben darin umgesetzt würden. Für Geringverdiener gilt das Gegenteil, sie würden stärker belastet als ohnehin schon. Um aber zurück zu Polybios zu kommen. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass sich das Volk ein Ende des Chaos wünscht. Einen Anführer, der all diese chaotischen Zustände beseitigt und einfach mal durchregiert. Und damit wären wir wieder beim Anfang und der Kreislauf geht von vorne los.
Das klingt ziemlich pessimistisch.
Für uns ja. Polybios beschreibt hier aber relativ nüchtern eine vermeintliche historische Gesetzmäßigkeit. Er bevorzugt keine dieser Herrschaftsformen, sondern beschreibt sie und den Wechsel zwischen ihnen. Außerdem hat er auch eine Lösung, wie dieser Kreislauf unterbrochen oder zumindest aufgehalten werden kann.
Jetzt kommt die berühmte Mischverfassung.
Genau. Man muss ja den Kontext beachten. In seinem Werk geht es um Rom und seinen Aufstieg. Dafür will Polybios ja Gründe finden. Und einer davon ist die berühmte Mischverfassung der Römischen Republik. Das bedeutet, er findet in der Verfassung der Römischen Republik monarchische, aristokratische und demokratische Elemente wieder, die sich perfekt ergänzen und dafür sorgen, dass der römische Staat stabil bleibt. Ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Es gab das Amt eines Diktators, der im Notfall mit einer hohen Machtfülle ausgestattet wurde. So war sichergestellt, dass der Staat in Bedrohungslagen schnell und effizient reagieren konnte. Wenn man mit Polybios geht, nutzte man also an dieser Stelle die Vorteile einer Monarchie. Das Amt war aber zeitlich begrenzt und musste nach 6 Monaten niedergelegt werden. Dann gab es da den römischen Senat. Da saßen vor allem wohlhabende, reiche und auch alteingesessene Familien. Der Vorteil? Das waren alles keine politischen Newcomer, also meistens jedenfalls nicht. Sie waren umfassend juristisch und philosophisch gebildet und brachten somit ein hohes Know-how mit, was die Verwaltung des Staates angeht. Das wäre das aristokratische Element. Es gab aber auch Volksversammlungen, mit denen das sogenannte einfache Volk Einfluss auf die Politik nehmen konnte. So war sichergestellt, dass auch die breite Masse politisch repräsentiert war. Übrigens ist das keine Beobachtung, die nur Polybios gemacht hat. Selbst die moderne Forschung charakterisiert die Römische Republik als eine Art Mischung. Und ja, auch moderne ForscherInnen würden mitgehen und sagen, dass dieses fein austarierte System eine große Stabilität mit sich brachte. Und für Polybios war es ein System, das den Kreislauf der Verfassungen durchbrach und damit sogar nicht weniger als eine politische Gesetzmäßigkeit.
Gut, also so sehr Polybios bei seinem Modell vom Kreislauf der Verfassungen auch ein paar Punkte gemacht hat, hier irrt er sich aber gewaltig.
Ja, kann man so sagen. Also nicht, was den reinen Befund angeht. Wie gesagt, auch heute würden viele AlthistorikerInnen sagen, dass es in Rom monarchische, aristokratische und demokratische Elemente in der Verfassung der Republik gab.
Genau, aber seine Schlussfolgerung, dass genau das für eine hohe Stabilität sorgte, da muss man wohl mal einhaken. Also ironischerweise wurde die Römische Republik nämlich genau ab dem Zeitpunkt zunehmend instabil, als Rom zur Großmacht aufgestiegen war. Also etwa ab Polybios Zeit. Genau dieses Staatswesen, das Polybios so lobte, war zunehmend ungeeignet, ein so großes Reich effizient zu beherrschen und innere Konflikte zu beseitigen. Wohin das führte, wissen wir. Polybios starb um 120 vor Christus. Die Jahrzehnte danach sind von Machtkämpfen, Staatsstreichen und Umstürzen geprägt. Und rund 100 Jahre später hat Rom mit Augustus seinen ersten Kaiser, also eine Monarchie.
Zu seiner Ehrenrettung muss man an der Stelle aber sagen, Polybios sagt nicht, dass die Mischverfassung den Kreislauf für immer unterbricht. Er spricht nur davon, dass sie für lange Zeit eine Stabilität garantiert. Er analysiert auch frühere Staatsgebilde wie die Verfassung des Likurg in Sparta oder die politischen Strukturen in Karthago. Auch bei denen sieht er schon den Ansatz, die Vor- und Nachteile verschiedener Herrschaftsformen zu kombinieren. Und bei denen ist ja klar, dass sie irgendwann auch untergegangen sind. Polybios bescheinigt Rom lediglich, dass sie das schönste politische System unserer Zeit erschaffen hätten.
Es ist aber trotzdem schon ironisch, dass Roms politisches System ausgerechnet schon kurz nach Polybios langsam aber sicher den Bach runterging. Es gibt natürlich auch noch so ein paar andere Punkte in Polybios Modell, mit denen wir uns gleich noch kritisch befassen sollten. Vorher sollten wir aber vielleicht doch noch ein paar Sachen zu den Herrschaftsformen an sich sagen. Bei Polybios stehen die ja alle nebeneinander. Er bevorzugt keine davon, sondern hebt nur Roms Weg als eine Art Mischverfassung als positiv hervor. Wenn man das mal beiseite lässt, könnte man sich ja schon fragen, hat nicht jede dieser Herrschaftsformen ihre Vor- und Nachteile?
Oder ein bisschen provokant formuliert, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, den Dingen ihren Lauf zu lassen und zur Abwechslung mal wieder einen Monarchen ans Ruder zu lassen.
Ja, und davor kann man nur warnen. Also ich würde sagen, wer ernsthaft mit so einem Gedanken spielt, ignoriert einige sehr gravierende Punkte.
Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner aussieht. Natürlich haben autoritäre Regime es manchmal ein bisschen einfacher, das ist gar keine Frage. Aber sich ein solches Regime herbeizuwünschen, blendet ganz viele Nachteile aus.
Ein autoritärer Herrscher muss sich nicht für seine Entscheidungen rechtfertigen. Und wenn der Mist baut, dann versuch mal, den loszuwerden. Das ist gar nicht so einfach und geht fast immer nur mit Gewalt. Die Demokratie löst dieses Problem und zwar durch geregelte Prozesse. Dann der nächste Punkt. Kein Einzelner und keine kleine Gruppe kann die Interessen und Bedürfnisse einer komplexen Gesellschaft wirklich vollständig überblicken. Demokratische Verfahren aggregieren, also versammeln verteiltes Wissen. Nicht perfekt, aber besser als die Alternativen. Ein Monarch kann ein guter Monarch sein, aber er kann es nicht wissen, weil ihm systematisch die richtigen Informationen fehlen oder gefiltert werden. Außerdem neigen Monarchien und Oligarchien immer dazu, ihre eigenen Interessen zu bedienen. Das ist ein strukturelles Problem dieser Herrschaftsform. Demokratien dagegen haben zumindest strukturell den Anreiz, breitere Gruppen einzubeziehen und haben über die Zeit Mechanismen entwickelt, Mehrheitsentscheidungen durch Grundrechte zu begrenzen. Das ist kein Selbstläufer und genau an diesem Punkt entzündet sich auch viel Kritik. Es gibt heute eine wachsende Anzahl an Menschen, die sich eben nicht mehr repräsentiert fühlen. Der Denkfehler ist aber, dass es in anderen Systemen wie der Monarchie oder einer Oligarchie noch nicht mal angelegt. Also anders formuliert, wenn eine gesellschaftliche Gruppe Repräsentanz will, dann will sie das am ehesten in einer Demokratie erreichen. Denn darin ist diese Repräsentanz vom Grundsatz her angelegt.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nochmal unterstreichen sollte. Es geht hier tatsächlich um grundsätzliche strukturelle Gegebenheiten in diesen unterschiedlichen Herrschaftsformen. Eine Monarchie, ein autoritäres Regime, eine Oligarchie, das alles wirkt nur so lange attraktiv, solange man eine Idealvorstellung davon im Kopf hat. Ein demokratisches System funktioniert auch dann, wenn es nicht perfekt ist. Es ist in einem freiheitlich-demokratischen System als Individuum und auch als Gruppe einfacher, eigene politische Vorstellungen zu äußern, AnhängerInnen zu finden und sie vielleicht sogar am Ende durchzusetzen, also die Vorstellungen.
Dazu kommt noch, gesellschaftliche Konflikte, also zum Beispiel Verteilungskämpfe, kulturelle Spannungen, wirtschaftliche Krisen, die brauchen Ventile. Demokratien kanalisieren diese Konflikte in Wahlen, Debatten, Gesetzgebungsverfahren. Autokratien unterdrücken sie, bis sie explodieren. Ich würde außerdem auch noch einen ganz pragmatischen Grund anführen. Wir wissen nicht, wer ein guter Monarch wäre. Das Argument für Monarchie setzt immer einen wohlwollenden, klugen, gemäßigten Herrscher voraus. Aber das System selbst produziert diesen Menschen ja nicht zuverlässig. Es liefert ihn zufällig oder eben gar nicht. Diese Wahrscheinlichkeit, dass jemand durch Erbschaft an die Macht kommt, der oder die komplett ungeeignet ist, das ist in einer Monarchie deutlich wahrscheinlicher als in einer Demokratie. Herrschaftsformen, bei denen Macht vererbt wird, sind in gewisser Weise ineffizient. Hier setzen sich nicht die fähigsten Leute durch, die den Staat und das Gemeinwesen am besten verwalten können. Demokratie ist auch kein Vertrauen in Menschen, sondern ein Misstrauen gegen Machtkonzentration. Das ist keine Schwäche des Systems, sondern der Kern.
Man sieht also, es gibt sehr viele gute Gründe für ein demokratisches System. Wir sind an diesem Punkt heute wesentlich weiter als Polybios zu seiner Zeit. Man darf ja nicht vergessen, hinter unseren heutigen demokratischen Systemen steht eine lange Geschichte der Staatstheorie und Philosophie seit der Aufklärung und der Französischen Revolution. Und deswegen muss man eben ganz klar sagen, nein, diese Herrschaftsformen sind nicht gleichwertig.
Wir haben also schon gesehen, dass Polybios so ein bisschen von der Geschichte überführt wurde, als er argumentiert hat, dass die Mischverfassung Roms den Kreislauf der Verfassungen pausiert habe. Bei der Bewertung der einzelnen Staatsformen müssen wir mit unserem heutigen Wissen sagen, man kann die nicht gleichwertig nebeneinander stehen lassen, wozu Polybios keine Position bezieht. Es gibt aber natürlich auch noch ein ganz grundsätzliches Problem mit diesem Kreislauf.
Genau. Die meisten von euch da draußen haben es sich wahrscheinlich auch schon gedacht, weil dieser Punkt bei uns ja oft vorkommt, wenn wir uns mit Modellen auseinandersetzen. Polybios System ist idealtypisch gemeint. An einer Stelle sagt er das auch selbst. Man kann nie voraussagen, wie lange es dauert, bis eine Herrschaftsform in eine andere übergeht. Das kann Jahrzehnte dauern oder Jahrhunderte. Aber nach dem Untergang der Römischen Republik bleibt die Monarchie bis zum Ende der Antike bestehen. Und sie verschwindet auch danach nicht. Sie prägt die gesamte europäische Geschichte bis zur Französischen Revolution. Da sprechen wir also über rund 1700 Jahre. Das strapaziert Polybios Aussage dann doch schon ziemlich, finde ich. Also da noch von einem Kreislauf zu sprechen, der gesetzmäßig abläuft, finde ich schwierig, auch wenn er selbst die Zeiträume relativiert.
Das stimmt. Da sprechen wir zwar über ganz unterschiedliche Gesellschaften und Staaten, aber trotzdem bleibt die Monarchie dominant. Revolten und Umstürze führen nicht dazu, dass dieses System abgelöst wird. Ein Monarch wird im Zweifel einfach durch einen anderen ersetzt. Man könnte auch sagen, Polybios Kreislauf dreht sich nicht mehr weiter, sondern er bleibt irgendwann stecken.
Außerdem denkt Polybios Verfassungen wie Organismen. Er spricht in seinem Modell von Werden und Vergehen und vergleicht das Ganze explizit mit biologischen Prozessen. Verfassungen bzw. Herrschaftsformen altern und vergehen. Aber politische Systeme können lernen und sich anpassen. Und das ist genau das, was der Monarchie in Europa über Jahrhunderte geglückt ist. Es muss nicht zwingend einen Neustart geben. Auch die Abfolge ist ja längst nicht immer so, wie Polybios das idealtypisch darstellt. Also seiner Ansicht nach wandelt sich eine Monarchie ja erst zu einer Aristokratie und dann zu einer Demokratie. Da kennen wir aber etliche historische Beispiele, die zeigen, dass die Zwischenstufen auch übersprungen werden, dass also auf eine Monarchie direkt eine Demokratie folgt oder andersrum. Das ist übrigens ein Punkt, der auch Polybios selbst schon klar gewesen sein muss, denn dafür sollte er aus der Antike selbst etliche Beispiele gekannt haben.
Er hat also ein idealtypisches Modell aufgestellt und war sich vielleicht dessen sogar durchaus auch schon selbst bewusst.
Kann schon sein. Andererseits macht er in seinem Text schon deutlich, dass er diesen Kreislauf der Verfassungen als Gesetzmäßigkeit betrachtet. Vielleicht überanalysieren wir das Ganze aus unserer heutigen modernen Perspektive aber auch ein bisschen, denn letztlich dient dieses Modell bei Polybios ja einem bestimmten Zweck. Er will eigentlich auf Rom und seine Mischverfassung hinaus.
Was bleibt dann also von Polybios und seinem Kreislauf der Verfassungen? Wir haben jetzt eine Menge an Aspekten herausgestellt, die die Grenzen seines Modells aufzeigen, auch wenn es auf den ersten Blick so einleuchtend klingt. Was würdest du sagen? Kann man aus seiner Betrachtung heute noch was gewinnen oder mitnehmen?
Also eine Sache finde ich auf jeden Fall, er macht uns auf Gefahren aufmerksam. Eigentlich finde ich persönlich dieses Kreislaufmodell gar nicht mal so interessant. Spannender sind die Übergänge. Und da, finde ich, macht Polybios schon so einige Beobachtungen, gegen die man wenig einwenden kann oder die man mit überraschender Genauigkeit immer wieder beobachten kann. Das hatten wir ja eben schon. Die Mechanismen, die dazu beitragen, dass ein demokratisches System unter Druck geraten kann und auf eine autoritäre Herrschaft zusteuert.
Leider geht Polybios da nicht so sehr ins Detail, aber die Grundzüge lassen sich definitiv wiederfinden. Die Gewöhnung an individuelle Freiheiten, sodass man ihren Wert gar nicht mehr so richtig erkennt. Den Einfluss sehr reicher Personen auf die Politik. Das Aufkommen von Populismus und dass den Menschen haltlose Versprechungen gemacht werden. Und zum Schluss das bewusste Stiften von möglichst viel Unruhe und Chaos, um aus diesem chaotischen Zustand Nutzen zu ziehen.
Aber es gibt auch einen positiven Schluss für das Ganze. Wir haben an etlichen Stellen gesehen, dass es eben keine Gesetzmäßigkeit gibt. Das hat die Geschichte bewiesen und das zeigen auch aktuelle Entwicklungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, damit man jetzt nach dieser Folge über Polybios und den Kreislauf der Verfassungen nicht in eine Depression verfällt und sich denkt, dass man gegen ein Naturgesetz ankämpft, wenn man sich für die Demokratie einsetzt.
Genau, Polybios Modell ist einfach viel zu schematisch und das ist auch ganz wichtig. Es ist eine Beobachtung und keine Prognose.
Ich glaube, das ist dann auch ein gutes Schlusswort. Womit wir uns in der nächsten Folge beschäftigen, das wissen wir leider ganz ehrlich noch nicht. Aber wir hoffen, ihr seid trotzdem wieder mit dabei. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo und schaut auch gern mal auf YouTube oder auf einfach-antike.de vorbei, wenn ihr unsere anderen Inhalte rund um die Antike nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.